Theoquest, auf der Suche nach dem Glauben. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Theoquest, dem Podcast auf der Suche nach dem Glauben. Mittlerweile sind wir schon bei Folge Nummer 23 angekommen und ich freue mich sehr, dass wieder ganz viele neugierig zugeschaltet haben, um uns zuzuhören. Und uns, das ist wie immer
Elaine Rudolfi, Theologin und Seelsorgerin, und mein Host ist
Markus Bartelt. Ich leite hier so ein bisschen durch und ich bin vor allen Dingen dazu da, Elaine die Fragen zu stellen, die sie uns dann kompetent und unterhaltsam beantworten wird.
Eieiei, du legst die Latte heute auch schon wieder hoch.
Ja, gleich am Anfang schon mal richtig. Und wir haben ja auch ein sehr schönes Thema, abgesehen davon.
Sag an.
Denn wir haben einen neuen Papst. Das haben, glaube ich, alle mitbekommen. Das war
wer das verpasst hat.
Ein mediales Ereignis ohnegleichen. Ich habe mich sehr darüber gewundert, dass eigentlich alle Sender Sendeplätze und zwar stundenlang freigemacht haben für diese Papstwahl, wobei wir doch eigentlich gar nicht mehr so viele Christen in Deutschland haben. Aber offensichtlich ist das immer noch ein Thema, wo man dann sagt, das ist interessiert alle. Und wir haben jetzt Leo den 14., auch was ganz Spannendes. Und deswegen wollen wir heute mal über Päpste reden und auch über das Papstamt ein wenig. Und ich denke, meine allererste Frage, die da an dich geht, bei 2000 Jahren Kirchengeschichte, von Petrus zu Leo dem 14., wie hat sich denn das Papsttum überhaupt entwickelt? Also Petrus war ja nicht per Diktum der erste Papst.
Ja, das ist halt rückwärts. Ja, es gibt diese Stelle in der Bibel, die da lautet, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Ekklesia, also die Gruppe der Zusammengerufenen, versammeln oder bauen. Das ist ja sozusagen der Text aus der Heiligen Schrift, der im Laufe der Geschichte dann für diesen Dienst innerhalb der Kirche und der Kirchen im besten Falle auch herangezogen wird. Von dieser ersten Gruppe Menschen, die von Jesus Christus begeistert waren und ihm nachgefolgt sind, zu einer weltweiten Organisation ist natürlich ganz, ganz viele Schritte. Der erste Schritt, darüber haben wir auch schon geredet, als wir über Paulus geredet haben, ist, dass die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu Christi sich aus einer jüdischen Welt hinaus bewegt haben in die Welt der sogenannten Heiden, also alles, was nicht dem Judentum angehört hat, und sich dann auch eben angefangen haben, und davon haben wir die ersten Zeugnisse schon im Neuen Testament, sich also raus aus diesem engen Bereich rund um Jerusalem und Galiläa herauszubewegen. Genau dann braucht man Strukturen. Strukturen haben sich nach und nach entwickelt aus den Hausgemeinden, aus Personen, die dann größere Gruppen von Hausgemeinden zusammengehalten haben. Und so die erste große Schritt war, was die Kirchengeschichte heute Patriarchate nennt. Das waren so Großgruppen von Regionen. Davon gab es in der frühen Kirche dann irgendwann mal 5. Und der lateinische Westen mit dem Zentrum Rom war eines dieser 5 Patriarchate. Und was diesem Patriarchat eigen war, war, dass die anderen 4 gesagt haben, Rom ist wichtig, da ist Petrus gestorben, da ist er begraben. Petrus hat von Jesus diese Rolle damals zugesprochen bekommen, die Brüder zu stärken, und deswegen hatte dieses Patriarchat immer so einen kleinen, ja heutzutage sagt man Ehrenvorrang. Das heißt, wenn in den anderen Patriarchaten irgendwie theologischer Zoff war, dann war klar, im letzten werden wir uns an die Leitung der Kirche in Rom wenden, wenn wir einen Schiedsspruch brauchen. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass da natürlich in Rom durchgeschlagen hat, dass das Römische Reich eine ganz starke Rechtskultur hatte und eine ganz starke Kultur hatte, Konflikte zu klären und dafür auch mehr und andere und ich würde einfach mal sagen, besser nachvollziehbare Methoden, Streitigkeiten zu klären.
Aber wieso eigentlich gerade Petrus? Ich meine, Petrus, Lieblingsjünger war ja eher Johannes, heißt es ja. Petrus hat Jesus
hat keinen Namen, ne?
3-mal verleugnet. Dennoch sagt Christus, auf dir baue ich meine Kirche auf. Hat das nicht auch eine ganz besondere Symbolik?
Ja, klar, das ist eine besondere Symbolik. Und das ist ja auch im Letzten eigentlich, wenn man sie ernst nimmt, eine sehr anschlussfähige Symbolik. Es gibt diesen saloppen Spruch, Jesus beruft nicht die Befähigten, sondern befähigt die Berufenen. Also in der Arbeit für das Reich Gottes gibt es vielleicht auch andere Qualifikationen, als der Topmanager zu sein. Und Petrus mit all seinem Temperament und all seinem Ungestüm, das kann man ja in der Bibel wunderbar nachlesen, ne? Der hat immer eine Meinung und ist auch immer vorne dran und kann auch Jesus ganz gut erzählen, was er jetzt tun soll oder nicht. Und kriegt dann halt eins auf die Nase. Aber Petrus hat also eine Qualität ist und die heißt, ich bleib an meiner Sehnsucht dran. Ich bleib nah an Jesus Christus dran, ja, mit all den Fehlern, die dann passieren. Und davon macht Petrus eine Menge. Aber Petrus kriegt es auch immerhin, mit Jesu Hilfe, das zu sehen und sich dann wieder einzufangen. Also klassisches Wort heißt dann Bekehrung oder Umkehr oder so. Aber zu erkennen, Moment, stopp, das war nicht richtig. Da habe ich Fehler gemacht. Und das ist, glaube ich, im Letzten für eine Leitungsperson, für eine Leitungsfigur eine wahnsinnig wichtige Eigenschaft. Ja, mit Mut Dinge anzustoßen und voranzugehen und auch eine eigene Meinung zu haben. Aber in den wichtigen Fällen dann auch sagen zu können, ups, stopp, ich habe mich verrannt. Und ich glaube, deswegen liegt es so an Petrus.
Das ist ja ganz spannend, weil Petrus damit eine super Stellung hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man heute mit Leuten spricht, die jetzt nicht sehr verankert sind im christlichen Glauben, dann hört man in Sachen Papst immer oft dieses, ja, ja, der Papst ist ja unfehlbar und der hat ja immer Recht und ähnliches. Das widerspricht ja so ein bisschen dem. Also seit wann ist denn der Papst eigentlich unfehlbar und worin ist er unfehlbar?
Ja, okay, damit springen wir dann mal gleich ins 19. Jahrhundert. Es ist eine lange, lange Diskussion in unserer Kirche, in der römisch-katholischen Kirche gewesen, wie sich das Verhältnis von Konzil, also der Versammlung aller Bischöfe, zum Papst ausgestaltet. Und in der Kirchengeschichte haben wir da auch immer mal wieder, ich nenne es mal Schwankungen gehabt. Also ist es das Konzil, was letztendlich entscheidet? Ist es der Papst, der letztendlich entscheidet? Und jetzt haben wir sozusagen eine Lösung, die sagt, der Papst kann natürlich irgendwie alleine entscheiden, aber er kann immer nur entscheiden, was sozusagen dem Konsens der weltweiten Kirche entspricht. Er ist aber im Letzten nicht daran gebunden. Das ist da, wo wir heute theologisch stehen. Also er ist aus sich heraus unfehlbar. Daran ist eben auch eine bestimmte Verkündungsform geknüpft. Also nicht alles, was der Papst von sich gibt, ist einfach so unfehlbar, sondern die höchste Form dieser Unfehlbarkeit ist eben, wenn ein Dogma verkündet wird und das hat ganz klare Rahmenbedingungen, wie das zustande kommt und wie das verkündet wird. Und im Letzten ist diese Rede, bei aller Problematik, die wir uns im 19. Jahrhundert damit eingehandelt haben, ist die Rede von dieser Unfehlbarkeit im Letzten ein Versuch auszusagen, dass Gott seine Kirche nicht irgendwie komplett in die Irre gehen lassen wird, sondern dass es da eine Präsenz des Heiligen Geistes gibt, der, und das wissen wir natürlich historisch, dass da jetzt nicht jeder Irrweg irgendwie verhindert wurde oder so, sondern das ist eher so im Blick auf das Große und Ganze, dass es auf Dauer und im Ganzen mit der Kirche nicht schief gehen wird.
Könnte der Papst denn jetzt sich auch gegen das Konzil stellen und was entscheiden in seiner Unfehlbarkeit, womit er allen vor den Kopf stoßen würde? Also hätte er die Möglichkeit oder ist er ziemlich gebunden an die Entscheidungen oder an die Vorstellung des Konzils?
Er könnte auch etwas völlig anderes entscheiden. Nur dann würde er seiner Aufgabe, die Kirche zusammenzuhalten, nicht mehr nachkommen. Und dann wäre das, glaube ich, möglicherweise formal juristisch richtig, aber in keinster Weise dem Wachstum und dem Zusammenhalt der Kirche dienlich. Man kann eine Menge machen, wenn man rein theoretisch die vollständige Jurisdiktionsgewalt hat, ne? Aber nicht alles dient dem Leben der Kirche.
Aber es geht auch nur um Lehrfragen. Also der Papst kann jetzt nicht sagen, der Sonntag fällt jetzt auf den Samstag oder ähnliches, sondern es geht nur um...
Ja, der kann das natürlich sagen, ne?
Also es aber es hat keine Auswirkung.
Um Lehre und auch um Moral.
Also auch um die auch um moralische Fragen.
Auch um moralische Fragen, ja. Wobei, ich sage jetzt mal, klugerweise waren die Päpste, seitdem das festgelegt ist, da eher sparsam.
Jetzt springen wir wieder zurück, nachdem wir gerade ins 19. Jahrhundert gesprungen sind, nochmal zu Petrus. Petrus war ja dann zunächst Bischof von Rom, wenn ich mich recht informiert bin.
Im Gefängnis, aber ja.
Ja, aber wann ist er, also wann sind denn dann Bischöfe zum Papst geworden oder wann gab es denn das erste Mal den Begriff Papst oder wurde der auch gewählt? Wurde er festgesetzt?
Gute Frage. Ich kann es dir nicht sagen, wann das erste Mal das Wort Papst benutzt wurde.
Aber wir haben ja auch jetzt gesehen, natürlich auch durch den Film Konklave, dass dort gewählt wird. War das denn immer so oder gab es, weil ich kann mich erinnern am Geschichtsunterricht, dass Päpste auch einfach eingesetzt wurden oder festgesetzt wurden, ohne dass es da eine Wahl gab?
Ja, also für die ganz frühe Kirche wissen wir das nicht so ganz genau immer. Also es gibt ja auch durchaus familiäre Linien. So nach dem Motto, der Papa war Papst, also wird der Sohn auch Papst. Das gibt's. Und dann gibt es natürlich spätestens mit dem beginnenden Mittelalter diese ganz große Frage, wie verhält sich staatliche Organisation und kirchliche Organisation zueinander. Das heißt, wir haben eine ganz lange Auseinandersetzung darüber, wer darf was in Leitung bestimmen. Also bestimmt Kirche das in sich und autark für sich oder haben da Kaiser und ähnliche was mit zu sagen? Ne? Also das ist dann endgültig geklärt mit diesem berühmten Gang nach Canossa, dass Kirche ihre Angelegenheiten alleine regelt und der Staat da nichts zu sagen hat, was nicht heißt, dass es nicht noch sehr, sehr lange staatliche Einflussnahme gab. Bis hin dazu, dass man mehrere Päpste parallel gehabt hat, so im 14. Jahrhundert und so. Das war weniger innerkirchliche Zerstrittenheit, sondern politische Einflussnahme auf Kirche, wo es dann doch um Durchsetzung von Kandidaten oder Ähnlichem ging. Und genau deswegen kriegen wir dann irgendwann mal das Konklave in der Form ungefähr, wie es heute auch noch war. Also ich glaube, in der längsten Zeit hat das bis zu 3 Jahre gedauert, bis man einen neuen Papst hatte. Und dann gab es mal so, ja, in einer völlig verfahrenen Situation hat man die Kardinäle in der Kapelle gesperrt, die Tür zugemacht. Also daher kommt auch das Wort Konklave, ja, cum clave, also mit dem Schlüssel. Mit dem Schlüssel verschlossen, bei Brot und Wasser. Und als sie dann immer noch nicht zu Potte kam, hat man das Dach abgedeckt und dann regnete es rein. Und dann haben sie es geschafft, Papst zu wählen. Also die Geschichte von Papstwahlen ist eine Story für sich, hat aber immer damit zu tun, wie garantiere ich, also im Letzten, vor allem dann in der Neuzeit, wie garantiere ich, dass diese Wahl eine Wahl der Kirche ist, wo man alles tut, um dem Heiligen Geist das letzte Wort zu lassen und nicht politische Einflussnahme.
Du sagtest gerade, der Vater war Papst, dann wird der Sohn auch Papst. Da bin ich mal kurz ins Stutzen gekommen. Wie kann das sein?
In der frühen Kirche galt durchaus noch die Regel, dass der Bischof bitte nur Mann einer Frau sein sollte. Also da war das auch normal, dass Bischöfe noch verheiratet waren. Und ich sag jetzt mal, das Sippenprinzip ist ja ein ganz, ganz altes Prinzip, dass der Beruf des Vaters an den Sohn weitergegeben wird. Das hat sich im Handwerksbereich noch bis weit drauf ins 20. Jahrhundert gehalten. Und in Kirche war das im Anfang auch mal so. Und später dann, also so in den wilden Zeiten, also da war es dann nicht mehr legitim, dass Päpste Kinder haben. Da war das ganz klar geregelt, dass das eigentlich nicht so sein sollte. Es war aber dann trotzdem eventuell so. Und dann war das eben auch noch weiterhin eine Frage von Machterhalt innerhalb von Familien, ja.
Nun haben wir im Vorfeld der Wahl ja auch viel gehört von den, oder auch in dem Filmkonklave natürlich, von den Blöcken, die es gibt, die Reformer oder die modernen Kardinäle und die eher traditionalistischen Kardinäle. Was sind denn da die großen Strömungen im Vatikan und was finden denn da für Auseinandersetzungen und Kämpfe statt im Hintergrund? Weißt du das?
Also ich denke, man kann schon sagen, dass die unterschiedlichen Weltreligionen mit unterschiedlichen Themen kommen, bin aber durchaus noch davon überzeugt, dass im Letzten die Wahl des Papstes nicht das Ergebnis von Parteien, Parteikämpfen und Ähnlichem ist. Und ich glaube, das war beim letzten Konklave nochmal deutlicher klar als vorher, also bis rauf in die Zeit vor Franziskus war ja, also Europa war ja ganz lange ganz stark, so was das Stellen von Kardinälen betraf. Und mit Johannes Paul II. Gab es dann auch mal mehr Kardinäle und also aus anderen Gegenden aus Europa. Und je bunter das Bild dieser Gruppe der Kardinäle wird, und das war ja auch so ein bisschen Bedenken bei dem jetzigen Konklave, die kennen sich alle nicht so gut. Das hat aber auch den großen Vorteil gehabt, dass der Kennenlernprozess vielleicht nicht längst der typischen Erwartungslinien gelaufen ist. Ja, also so nach dem Motto, der steht zu dem und dem Thema so und so, also ist der ein Konservativer, oder der steht zu dem und dem so und so, das ist ein Liberaler oder so. Also ich denke einfach, dass die Themen in der Weltkirche so unendlich viel breiter sind, dass es in so ein klassisches Parteienschema oder Rechts-Links-Schema oder so überhaupt nicht reinpasst.
Wie sieht denn das aus? Also wir hatten ja mit Papst Benedikt dem 16. jemanden, der einfach gesagt hat, ich lege mein Amt jetzt nieder. Und wir lassen einen neuen Papst wählen. Das war ja damals auch, ich erinnere mich, äußerst ungewöhnlich, dass wir zwei Päpste hatten, einen emeritierten und einen aktuellen.
Ja, da würde ich schon mal reingrätschen. Also das ist schon einfach nicht mehr richtig. Papst ist immer nur der, der das Amt innehat. Das ist ein Amt, das ist keine Weihe. Deswegen fand ich diese Rede vom emeritierten Papst auch immer etwas, also theologisch völlig unglücklich und um das Verständnis willen dieses Amtes willen auch völlig unglücklich.
Aber es ist doch eher ungewöhnlich. Normalerweise ist man doch Papst bis zum Lebensende.
Ja, es ist ungewöhnlich, weil es einfach lange nicht vorgekommen ist. Also es gab in der Geschichte durchaus Päpste, die zurückgetreten sind. Der letzte war, glaube ich, Zölestin, der 5. Das ist dann irgendwann ungewöhnlich, glaube ich, geworden, weil man diesen Dienst sehr stark auch sakralisiert hat. Also es hat jetzt einen Grund gehabt, warum ich gesagt habe, das ist ein Amt und keine Weihe oder ein Dienst, weil es wirklich so ist. Also historisch ist es gewachsen. Der Bischof von Rom übernimmt diese Aufgabe in der Weltkirche und daraus ist eben dieses sehr spezifische Amt geworden. Aber dieses Amt hat man inne, man wird dafür gewählt. Das ist auch nicht die wenigen Wahlen, die wir in Kirche überhaupt haben. Diese, ich sage jetzt mal, Sakralisierung, die da eingetreten ist, die hat halt einfach dazu geführt, dass man davon ausgegangen ist, also ein Papst kann nicht mehr zurücktreten. Deswegen finde ich das auch relativ erleichternd, was Benedikt da gemacht hat. Nämlich zu sagen, ich kann das nicht mehr. Und das ist auch im letzten ein Zeichen von guter Führung zu sagen, die Aufgaben, die mir angetragen sind, kann ich nicht mehr erfüllen. Also das schockt natürlich, wenn man das 600 Jahre nicht mehr erlebt hat, dass ein Papst zurücktreten kann und sagen kann, ich gebe dieses Amt, diesen Dienst wieder ab, ne? Der bleibt ja Bischof. Also Bischof ist eine Weihe, die kann man nicht einfach ablegen. Aber der päpstliche Dienst ist ein Amt, das kann angenommen und wieder abgelegt werden.
Abschließende Frage, weil wir sind schon wieder an der Zeit. Ich fand es ja ganz bemerkenswert, wie ich ja gesagt habe, diese mediale Aufmerksamkeit und wie viele Menschen doch auch mitgefiebert haben, dass die Papstwahl doch noch irgendwas ist von Bedeutung. Und die Frage ist für mich immer, auf der einen Seite, Kirche wird in die Krise geredet oder ist ja auch in der Krise. Auf der anderen Seite, ein guter Papst kann sie vielleicht aus dieser Krise auch rausführen. Was sind deine Hoffnungen, die du mit Leo dem 14. verbindest?
Also ich glaube nicht, dass ein Mensch eine weltweite Gemeinschaft aus irgendwelchen Krisen herausführen kann. Aber was er gut tun kann, ist, die Krisen, die da sind, so zu managen, dass sich in den unterschiedlichen Kontexten von Kirche Menschen wieder begeistern lassen, bei dieser Lösung mitzuwirken. Und dazu braucht es, glaube ich, ein gehöriges Maß an Nüchternheit und eine Fähigkeit, sich nicht auf irgendwelche Seiten ziehen zu lassen und zur Not auch mal zu wissen, ich fälle eine unpopuläre Entscheidung, kriege dafür die Schimpfe ab, aber auf Dauer im Ganzen ist es gut für den Zusammenhalt unserer Kirche und das wünsche ich mir von Leo.
Wollen wir hoffen, dass dein Wunsch in Erfüllung geht,
ja,
und der dieses Amt auch gut ausfüllen wird. Und
gucken wir mal, Päpste kommen und gehen.
Die Kirche gut anführen wird. Herzlichen Dank für diese Einblicke in das wunderbare Thema Papst und Papstwahl.
Ja, bitte gerne.
Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Ich muss immer ganz ehrlich sagen, es ist nicht immer hundertprozentig 14 Tage. Manchmal können es auch mal 16 oder 18 werden. Aber wir hören uns wieder in der nächsten Folge, Folge Nummer 24. Und auch da haben wir wieder ein spannendes Thema vorbereitet.
Weißt du schon, worum es gehen wird?
Im nächsten Thema geht es um Herrn Leibniz und um die Theodizee.
Okay.
Das ist mal ein Brocken, den wir uns da vorgenommen haben.
Das ist ein Brocken, alles klar. Dann machen wir jetzt mal die Klappe zu und der Brocken kommt als nächstes.
Theoquest. Auf der Suche nach dem Glauben.